Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Vergangene Woche wurde in New York der CEO der größten privaten Krankenversicherung der USA erschossen. Normalerweise im Fall solcher Tötungen gibt es Anteilnahme, Beileidsbekundungen etc. Hier jedoch im Netz sah man vor allem Häme und viel schwarzen Humor. Der Post der Versicherung, in dem der Tod Brian Thompsons verkündet wurde, erhielt auf Facebook zehntausende Lachsmilies, tausende Memes entstanden, die den Täter feierten. Wieso kommt ein solcher Mord gut an? Es handelt sich wohl, so viel können wir schon mal sagen, um einen politischen Mord. Und derzeit sieht es aus, als habe der Mörder ein Zeichen setzen wollen.
Ja, auf den Patronen, die man am Tatort gefunden hatte, da standen Begriffe, die an die Versicherungssprache erinnern. Und zwar stand auf den Patronen Delay, Deny, Depose. Und das erinnert an das Motto Delay, Deny, Defend. Und das wird angeblich bei Versicherungsunternehmen befolgt, dieses Motto. Und zwar ist damit gemeint, dass berechtigte Ansprüche von Versicherten erst verzögert werden, dass sie dann abgelehnt werden sollen und dass dann im Fall einer Klage auch mit rechtlichen Mitteln die Kläger abgewehrt werden sollen. Und wir können sehen, das ist sicherlich einer der Gründe für diese Tat. Ja, da hat man es gewissermaßen mit einer politischen Tat zu tun gegen dieses Versicherungssystem. Es gibt bereits Gerüchte, dass der Täter eine Rückenverletzung hatte, dass er dann operiert wurde, dass er da schwer geschädigt hervorging und danach ein anderer Mensch gewesen sein soll. Und auch ansonsten kann man aber tatsächlich sagen, scheint die Ideologie recht inkonsistent zu sein bei diesem Mann. Also er hat ja ein Twitter-Profil hinterlassen und er fand Peter Thiel und Elon Musk gut, aber auch den zivilisationsfeindlichen Unabomber. Er sah das Vogue-Mind-Virus als Gefahr, das angeblich alle Menschen gleich machen wolle, sah sich selbst aber anscheinend als eine Art Robin Hood, der gegen das Versicherungssystem kämpft. Und es geht nichts in seiner Ideologie vorne und hinten zusammen. Man könnte also sagen, es ist ein ganz normaler Amerikaner.
Und er kommt aus guten Verhältnissen. Sein Großvater hat ein Hotelimperium hochgezogen. Geld war also da. Er war auf einer Elite-Uni. Viele normale Amerikaner feiern jedenfalls jetzt diesen Mord, der anscheinend auf die Praktiken von amerikanischen Krankenversicherungen hinweisen soll. Daher wollen wir uns heute genauer mit deren Geschäftsgebaren auseinandersetzen. Das ist nämlich hochinteressant. Welche Rolle spielen sie im hochkomplizierten amerikanischen Gesundheitssystem? Wie unterscheiden sie sich von der deutschen Krankenversicherung? Und was ist eigentlich das Besondere daran, wenn Gesundheit zur Ware wird? All das wollen wir heute klären.
Zuerst aber ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit und natürlich auch finanzielle Kosten. Wir müssen Zeit aufwenden für die Recherche und wir müssen Bücher und Zeitschriften dafür bezahlen. Und deshalb freuen wir uns natürlich über eure Unterstützung. Ihr könnt uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts abonnieren und bekommt im Gegenzug exklusive Zusatzinhalte, zum Beispiel die Speakeasy Bar, wo ihr eure Fragen beantworten, und auch Wohlstand für alle Literatur, wo wir in diesem Monat Quality Land von Marc-Uwe Kling lesen.
Wer ein Abo abschließt, hat natürlich dann auch Zugang zu allen älteren Folgen. Die Links zu diesen Plattformen findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Außerdem sind wir sehr dankbar, wenn ihr diesen Podcast anderen weiterempfehlt. Gerade die heutige Folge dürfte viele interessieren, die die Debatte mitbekommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung.
Sprechen wir erst einmal ganz abstrakt über Versicherungen und später dann über die Besonderheiten der Krankenversicherungen. Denn wie besonders das Geschäft mit Krankheit und Gesundheit ist, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man das ganz normale Versicherungsgeschäft sich erstmal vor Augen hält. Also das ist eine Basisarbeit, die wir erstmal leisten müssen. Worum handelt es sich bei so einer Versicherung überhaupt? Gablers Wirtschaftslexikon erklärt dazu: Nach der Definition des Bundesverwaltungsgerichts liegt ein Versicherungsgeschäft vor, wenn gegen Entgelt für den Fall eines ungewissen Ereignisses bestimmte Leistungen versprochen werden, wobei das übernommene Risiko auf eine Vielzahl durch die gleiche Gefahr bedrohter Personen verteilt wird und der Risikoübernahme eine auf dem Gesetz der großen Zahl beruhende Kalkulation zugrunde liegt. War jetzt ein bisschen abstrakt, wir können das ja mal beispielhaft festmachen. Also Wolfgang, du leitest jetzt mal eine Firma, du bist jetzt quasi der CEO. Und zwar, du verkaufst Berufsunfähigkeitsversicherungen und ich will so eine Versicherung haben. Also es gibt ein bestimmtes Risiko, nämlich die Möglichkeit, dass ich eines Tages nicht mehr meinen Beruf ausüben kann und dass ich dann auf Sozialleistungen des Staates angewiesen bin, die mir dann aber nicht ausreichen. Und dass dieser Schadensfall auftritt, ist natürlich ungewiss. Ich kann nicht wissen, ob ich morgen beispielsweise einen Unfall habe. Und gegen dieses Risiko will ich mich absichern, deshalb schließe ich eine Versicherung ab. Ich zahle Wolfgang eine Versicherungsprämie Monat für Monat, so wie viele tausend andere Menschen auch. Und wenn ich tatsächlich einmal in die Bredouille kommen sollte, dann bezahlt Wolfgang im Ernstfall meiner Berufsunfähigkeit.
Wir betreiben dabei quasi zwei separate Rechnungen und haben verschiedene Ziele. Ole will sich dagegen absichern, dass er eines Tages kein Einkommen hat und berappt daher jeden Monat eine deutlich geringere Gebühr. Es ist gut möglich, dass er sein Leben lang meine Versicherungsleistungen nicht in Anspruch nimmt und dass es so gesehen verlorenes Geld ist. Dafür hat er aber die Sicherheit, dass eine Verletzung ihn nicht in die Armut treiben würde. Ich rechne anders selbstverständlich. Einerseits darf meine Versicherungsprämie nicht zu teuer sein, ansonsten hat Ole keinen Anreiz, sich zu versichern oder er geht zur Konkurrenz. Andererseits muss ich im Durchschnitt so viel Geld einnehmen, dass ich im Mittel immer noch einen Profit erwirtschafte. Das ist immens kompliziert. Ich habe tausende Versicherte und muss genau berechnen, wie hoch das Risiko für mich ist, dass ich am Ende tatsächlich zahlen muss.
Ja, dabei wirst du, Wolfgang, auf sehr komplizierte Berechnungsmethoden zurückgreifen und vor allem wirst du Preisdiskriminierung betreiben. Also von Preisdiskriminierung spricht man da, wo Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften mehr oder weniger zahlen müssen. Das gibt es natürlich nicht nur im Versicherungswesen, das kennt jeder, zum Beispiel von der Kinokasse. Wir haben sicherlich viele Leute, die uns zuhören, die studieren oder die noch in der Schule sind oder die Azubis sind. Die müssen im Regelfall alle weniger zahlen an der Kinokasse oder an der Oper, aber auch alte Menschen. Ja, Rentner beispielsweise, Erwerbsarme, es gibt einen Haufen Menschen, die bekommen Ermäßigungen in bestimmten Situationen. Da spricht man dann von einer Preisdiskriminierung und die wirkt sich in diesem Fall positiv aus. Das kann aber natürlich bei Versicherungen auch anders aussehen. Das kann dann auch negativ sein für mich. Ja, sagen wir mal, ich komme zu dir, Wolfgang, und ich sage, ja, ich bin übrigens Stuntman. So, man denke an Drive, ja, an den Film Drive. Da hat man ja einen Protagonisten, der arbeitet als Stuntman und jeden Tag macht er eigentlich dreimal Flips mit dem Auto und baut irgendwelche dicken Unfälle. Höchstwahrscheinlich wirst du mir sagen, vollkommen unversicherbar dein Risiko, Ole. Oder wenn du gnädig bist, sagst du, gut, du kannst dich versichern lassen, aber es gibt jetzt eine sehr, sehr hohe Versicherungsprämie. Und man kann ganz sicher davon ausgehen, wenn ich Kaufmann für Büromanagement wäre, wärst du wahrscheinlich deutlich konzilianter.
Und wenn du dann auch noch Nichtraucher wärst, was du ja bist, dann ist das noch ein bisschen günstiger. In der Regel wird das auch abgefragt bei Berufsunfähigkeitsversicherungen. Unser Beispiel hat zwei sehr wesentliche Eigenschaften gezeigt. Erstens, dass Ole die Versicherung freiwillig abschließt. Die Sicherheit, dass er im Schadensfall ein Einkommen hat, war ihm das Risiko wert, vielleicht sein Leben lang in eine Versicherung einzuzahlen, die er am Ende gar nicht in Anspruch nimmt. Und zweitens ist da die Preisdiskriminierung. Verschiedene Versicherte müssen unterschiedlich viel zahlen, um den Anspruch auf dasselbe zu erwerben.
Und jetzt sehen wir uns mal die Krankenversicherung in Deutschland an, denn die weicht wesentlich von dem, was wir bisher entwickelt haben, ab. Erstens ist sie nicht freiwillig. Also in Deutschland gilt eine Krankenversicherungspflicht seit knapp 15 Jahren. Es ist nicht möglich zu sagen, ach, ich bin ja gesund, meine Vorfahren, die haben auch lange gelebt, hatten eigentlich kaum Krankheiten, die sind alle im Alter von 100 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben und vorher hatten die alle nie was, also vertraue ich einfach drauf, dass nichts passiert und ich spare lieber Geld. Nein, jeder muss in Deutschland krankenversichert sein. Und daran erkennt man schon, Gesundheit ist eine besondere Ware. Sie hat wie jede andere Ware auch einen Preis, aber sie wird deutlich anders erworben. Denn normalerweise ist es ja so, man kauft sich eine Ware so, wie man lustig ist. Ja, man hat die Freiheit, sie zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und die einzige Voraussetzung ist, dass man genug Geld hat. Und hier ist das deutlich anders. Der Staat schreibt vor, dass alle Bundesbürger gemeinsam in einen Topf einzahlen, aus dem dann die Behandlungen aller Krankheitsbetroffenen bezahlt werden. Zumindest in der gesetzlichen Krankenversicherung ist das so. Es gibt natürlich noch die Privatversicherten, aber knapp 90% der Leute sind ja erstmal gesetzlich versichert. Und da sehen wir schon mal die große Differenz zu normalen Versicherungen. Man muss in Deutschland krankenversichert sein, entweder halt in der gesetzlichen, privat oder dann gibt es noch so ein paar Sonderformen.
Und natürlich kann man sich noch zusatzversichern mit einer Zahnzusatzversicherung oder so etwas oder Chefarztbehandlung, nur Einzelzimmer im Krankenhaus, solche Dinge. Die muss man aber wieder extra zahlen. Und da gibt es auch wieder diese Diskriminierung, von der wir gesprochen haben, dass ältere Leute dann mehr zahlen müssen oder Leute, die Vorerkrankungen haben etc. Aber sonst stimmt das, es gibt deutlich weniger Diskriminierung. Das ist der zweite Punkt. Es gibt in Deutschland Privatversicherte und diese werden bekanntlich bevorzugt. Für den Rest der Bevölkerung gilt aber, dass ein jeder denselben Prozentsatz seines Einkommens abtritt und dafür Anspruch auf dieselben Leistungen hat. Noch dazu sind die Krankenkassen dazu gezwungen, einen als Kunden aufzunehmen. Dieser Krankenkassenbeitrag ist im Übrigen irgendwann gedeckelt. Ja, also ab einer gewissen Einkommensgrenze. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man genau verdienen muss, aber ich glaube, wenn man jetzt so über 100.000 etwa im Jahr verdienen würde, dann geht der Beitrag nicht mehr weiter nach oben.
Ich glaube, sogar schon deutlich früher.
Oder schon etwas früher, dann ist der gedeckelt. Also Reiche haben hier auch wieder Glück. Ja, die müssen nicht, das ist nicht progressiv gestaltet, dass wer eine halbe Million verdient, dann mehr zahlen muss. Aber jedenfalls ist damit eine ziemlich große Gleichheit hergestellt. Und die Krankenkassen müssen diese Kunden annehmen. Sie können nicht ablehnen, können jetzt nicht sagen, sie sind aber Raucher, da wollen wir sie nicht, oder sie sind Raucher, da müssen sie aber nochmal einen extra Beitrag zahlen. Manchmal wird sowas ja gefordert. Damit sollte man natürlich sehr vorsichtig sein, sowas zu fordern, denn dann kann man mal überlegen, ob das nicht einen Dominoeffekt hat, was man dann alles besteuern müsste. Dann wird es zum Beispiel auch eigentlich rechenschaftspflichtig, wo man Urlaub macht. Also der Skiurlaub müsste dann auch, also der Skiurlauber müsste definitiv mehr zahlen, wahrscheinlich gleich auch mit dem Raucher, weil das einfach sehr viele Verletzungen produziert. Ja. Also eine wirkliche Preisdiskriminierung ist eigentlich nicht gegeben und das bedeutet jetzt erstmal Normalverdiener, Erwerbsarme, McDonald's-Fans und Gesundheitsfanatiker zahlen denselben Prozentsatz ihres Einkommens und haben Anspruch auf dieselben Leistungen.
So, wir fassen zusammen, es gibt eine Krankenversicherungspflicht, es gibt zumindest höchstens eine geringfügige Diskriminierung. Ja, also es ist wirklich so, dass man diesen Teil in der Bevölkerung hat, der ist qua Privatversicherung besser gestellt. Aber im Großen und Ganzen ist dieses System verhältnismäßig egalitär. Also wenn man sich sonst ansieht, dass ja in der Gesellschaft jedes Bedürfnis daran hängt, ob man Geld hat oder nicht, ja, ob man eine ordentliche Wohnung bekommt oder nicht, ob man was Gutes zu essen bekommt oder nicht. Alle möglichen Grundbedürfnisse, die hängen tatsächlich schon am Markt. Hier sehen wir aber, hier hat man eine sehr hohe Egalität und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht ein Staat sowas überhaupt? Also warum behandelt er die wahre Gesundheit so besonders? Da kann man sagen, erstens hat das ökonomische Gründe. Also der Staat hat natürlich ein Interesse an Volksgesundheit. Ja, der will, dass die lohnabhängige Bevölkerung halbwegs gesund ist. Klar, er nimmt auch allerlei Schäden in Kauf, vor allem was die psychische Gesundheit angeht, der Erwerbstätigen, die natürlich unter dem Lohnarbeitssystem leiden. Aber er muss eine gewisse Gesundheit sicherstellen, damit die Leute lohnarbeiten gehen können, damit sie produktiv sind für das Kapital. Und dann gibt es aber natürlich auch noch moralische Gründe. Es gibt ja zum Beispiel viele Menschen, die nicht mehr oder noch nicht arbeiten. Zum Beispiel die alten Menschen, die sind jetzt nicht mehr kapitalistisch produktiv. Aber da hat dann der Staat, man könnte sagen, moralische Gründe. Also ein Staat, der die Menschenwürde und die Sozialstaatlichkeit in seiner Verfassung zur Staatsräson erklärt, der muss dem natürlich auch gerecht werden, um überhaupt Legitimität in den Augen der Bürger zu erhalten. Und jetzt wollen wir hier kein großes Lob aussprechen. Es gibt viele Missstände, auch in Deutschland. Aber wenn man das nun international vergleicht, erzielt Deutschland tatsächlich ein recht gutes Ergebnis in der Gesundheitsversorgung. Und das sind tatsächlich auch fast alle Menschen in die Versicherung inkludiert. Also 99,9% der Bevölkerung waren vor 5 Jahren krankenversichert. Was im Umkehrschluss bedeutet, nur 0,1% waren es nicht. Das waren damals so knappe 60.000 Bürger ohne Versicherungsschutz.
Wie sieht das in den USA aus? Die kurze Antwort lautet deutlich komplizierter. Erstens gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung, die der deutschen irgendwie ähnlich wäre. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Die Geschichte der Krankenversicherung in den USA ist alles andere als geradlinig. Während die deutsche Versicherung in ihren Grundzügen seit den 1880er Jahren ähnlich funktioniert, hat sich das Versicherungswesen in den USA permanent gewandelt. Frühe Formen finden sich Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals entstanden sogenannte Workers' Compensation and Sickness Funds. Arbeitgeber versicherten sich für den Fall von Arbeitsunfällen, was erst einmal auch von den Ärzten begrüßt wurde. Der Gesundheitsökonom Michael Morrissey erklärt in seinem Buch Health Insurance Folgendes. Die organisierte Ärzteschaft unterstützte die Gesetzgebung zur Entschädigung von Arbeitnehmern, weil sie davon ausging, dass verletzte Arbeitnehmer ihren Hausarzt aufsuchen würden, der dann von der Entschädigungskasse bezahlt würde. Stattdessen begannen die Arbeitgeber jedoch, Ärzte direkt zu beauftragen und manchmal auch zu beschäftigen, um die Versorgung zu gewährleisten. Dies geschah nach dem Vorbild einiger firmenspezifischer Kliniken im Bergbau und in der Holzindustrie, vor allem in den Bundesstaaten Minnesota und Washington. Infolgedessen sahen sich die meisten Ärzte vor Ort mit einem Rückgang der Nachfrage nach ihren Leistungen konfrontiert. Denjenigen, die Arbeitgeberverträge hatten, ging es natürlich besser. Das heißt, viele Ärzte machten schlechte Erfahrungen mit diesen frühen Formen von Versicherungen und waren dementsprechend auch in der Folge gegen allgemeine Krankenversicherungen. Und diese Denkweise ist letztlich sehr amerikanisch. Die Ärzte wollten und wollen nicht, dass der Staat sich dazwischen schaltet und allgemeine Bedingungen festlegt, sondern sie plädieren auf die Freiheit der Amerikaner, von der sie so sehr profitieren. Denn es ist ja so, man kann sich ja zum Beispiel mit Hausärzten unterhalten, da gibt es ja auch ganz klare Auflagen, was die machen dürfen oder abrechnen dürfen oder nicht. Und das ist natürlich dann, wenn da ewige Wildweststimmung herrscht, anders in den USA.
Und das Bemerkenswerte ist dann, dass man also diese sehr starke Ablehnung von Universal Healthcare hatte und eigentlich bis heute hat, auch in großen Teilen der Bevölkerung, auch in der Bevölkerung, die davon profitieren würde. Also das ist schon eine sehr eigene Ideologie natürlich, ne? Dieser amerikanische Freiheitsfanatismus. Ich meine, die marxistische Gruppe, die hatte früher den Slogan gegen die Kosten der Freiheit. Ja, also das war quasi so eine kommunistische Agitation, dass man gesagt hat, ja, das sind alles Kosten der Freiheit. Und die Amerikaner, die bekommen jedes Jahr immense Kosten der Freiheit aufgebürdet. Wir werden später noch darüber sprechen, was dieses herrlich freie Gesundheitssystem für Kosten produziert. Und dennoch wollen sie das so. Es ist ideologisch wirklich ganz, ganz fest in den Köpfen der Menschen drinne. Und diese starke Ablehnung der Ärzteschaft gegenüber eigentlich jeglicher Form von Versicherung hatte den Grund vor allem, diese ganz starke Ablehnung, dass sie gesagt haben, wir wollen Preisdiskriminierung betreiben können. Und zwar, die haben wie folgt argumentiert. Die haben gesagt, wir haben viele Leute, die können sich ihre Behandlung eigentlich gar nicht so richtig leisten und denen verkaufen wir dann die Gesundheitsleistungen für weniger und dafür nehmen wir bei wohlhabenden Kunden deutlich mehr. Und so haben die quasi behauptet, das ist so eine Art Dienst an der Gesellschaft, wenn es keine allgemeine Versicherung gibt, wo alles so stark bürokratisiert und festgeschrieben ist, dann können sie diese Preisdiskriminierung betreiben, die aber natürlich nicht dazu führt, dass sie besonders hohe Profite machen, sondern dazu, dass sie den Armen die Gesundheitsleistungen besonders günstig anbieten können. Das war quasi die Behauptung. Ob das stimmt, da kann man mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Aber tatsächlich kam dann nach der Great Depression auch in den Krankenhäusern langsam an, okay, irgendetwas muss ich tun. Man braucht irgendeine Form von Planbarkeit auch. Ja. Man hat dann natürlich deutlich weniger, wegen der Wirtschaftskrise hatte man deutlich weniger Menschen, die sich den Krankenhausbesuch leisten konnten oder wollten. Da haben die Krankenhäuser drunter gelitten und dann haben sie nachgedacht, ja, was können wir denn jetzt machen? Und dann gab es weitere Frühformen. Beispielsweise kam Justin Kimball, der Manager des Baylor University Hospital, auf die Idee, dass man die Lehrer in Dallas, und zwar 1250 öffentlich bezahlte Lehrer, in den sogenannten Baylor Plan aufnehmen solle. Und die mussten dann 50 Cent pro Monat zahlen und erhielten dafür 21 Tage Pflege in diesem Krankenhaus, wovon jedoch die Dienste der Ärzteschaft ausgenommen waren. Also es ging nur quasi darum, dass die Krankenhausinfrastruktur damit bezahlt ist, die Arztdienstleistungen musste man trotzdem bezahlen. Und man hatte dann in der Folge unzählige Kooperationen von einzelnen oder zusammengeschlossenen Krankenhäusern mit staatlichen und mit privaten Arbeitgebern. Und eigentlich hat man da schon so einen Vorläufiger des heutigen Flickenteppichs, ja, dass man so ein ganz verrücktes Wildwest-System hat, wo man auch als Versicherter oft gar nicht weiß, in welches Krankenhaus darf ich jetzt eigentlich und so weiter. Und anfangs wurden solche Ärzte dann tatsächlich aber auch von den Medical Societies ausgeschlossen, weil die ein Problem damit hatten.
Private Versicherer schauen lange nur von der Seitenlinie zu. Sie haben Angst, dass eine Krankenversicherung dazu führt, dass Menschen sich besonders häufig krank melden und dass dieses Risiko nicht versicherbar ist. Dann gehen Sie, ich glaube ja im Übrigen, wenn ich das jetzt gerade einmal einwerfen kann, wir werden wahrscheinlich auch nochmal schlimme Debatten unter einem Kanzler Merz bekommen. Wir hatten mal über Friedrich Merz und seine Publikation damals, sein Büchlein gesprochen hier in der Folge. Und da ging es ja auch darum, dass Friedrich Merz da schon den Leuten, die viel Zucker zu sich nehmen und so, den Kampf ansagt. Also ich bin mal gespannt, ob da nicht unter einer CDU-Regierung auch nochmal eine Umstrukturierung kommt, dass man da auch über die Möglichkeit von Preisdiskriminierung wieder mehr nachdenkt. Ich denke, da gäbe es eine Lobby für.
Auf jeden Fall. Wir haben ja diese Debatten jetzt auch so im vergangenen halben Jahr relativ häufig gehört. Also man hat ganz häufig gehört, Deutschland hat so viele Krankheitstage im internationalen Vergleich, weil natürlich, wenn Leute die Möglichkeit haben, wenn sie krank sind, trotzdem weiter in den Lohn zu bekommen und sie bleiben einfach zu Hause, dann machen sie das auch, im Gegensatz zu Ländern, wo das nicht möglich ist. Und das wird dann als eine besondere Frechheit von vielen Liberalen angesehen, dass die Leute es wagen, tatsächlich zu Hause zu bleiben. Da wird dann so getan, als wäre das ein besonderer Luxus, den sie in Anspruch nehmen, obwohl man ja umgekehrt sagen muss, nee, dass es in vielen anderen Ländern nicht selbstverständlich ist, dass man paid liefert. Das ist ja eigentlich das Problem. Ja. Und da werden wir sicherlich noch einige Debatten drum bekommen. Und das ist jedenfalls der Grund, warum, wie du schon gesagt hast, diese privaten Versicherer anfangs so skeptisch waren, dass sie gesagt haben, naja, wenn wir denen jetzt ermöglichen, krank zu machen, dann machen die das auch und dann können wir das nicht ordentlich versichern.
Ja, und diese privaten Versicherer gehen dann in den 1930er Jahren dazu über, Krankenhauskosten zu bezahlen, weil die Einweisung in ein Krankenhaus nur durch Ärzte geschieht und nicht durch die Kranken selbst. Auch OP-Kosten werden dann übernommen. Den ultimativen Boom bringt dann der Zweite Weltkrieg mit sich. Wir haben Folge 132 über die Preiskontrollen während des Krieges gesprochen. Konsumentenpreise waren genauso eingefroren wie Löhne. Unternehmen konnten also nicht einfach den Lohn anheben, um damit die kriegsbedingt knappen Arbeiter aus anderen Branchen anzuziehen. Da Krankenversicherungen jedoch nicht als Einkommen galten, wurden sie zum Lockmittel von Arbeitgebern. Sie konnten zusätzlich zum fixen Lohn unterschiedlich gute Krankenversicherungen für ihre Beschäftigten erwerben, die nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden mussten. Also man hatte da ein interessantes Schlupfloch. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren nur 9% krankenversichert. Danach waren es knapp 23%, also eine 2,5-fache Steigerung innerhalb von nur 6 Jahren.
Ja, also es ist ein sehr interessanter Prozess, wie das stattfindet, dieses Kapitel. Also du hattest ja eben den einen Gesundheitsökonomen zitiert. Den Morrissey, und das ist in der Beschreibung natürlich auch verlinkt. Das kann sich ja mal jeder, der wirklich Interesse hat, ganz tief reinzugehen, kann sich das mal durchlesen, dieses eine Kapitel, weil es hochgradig interessant ist, wie kontingent das auch ist, ja. Also, dass man wirklich sieht, was da so für, ich sage mal, Pfadabhängigkeiten, wann in welchem Moment zu diesem irrsinnigen System führen, das es heutzutage in den USA gibt. Denn das ist wirklich, also wir haben schon gesagt, es ist ein Flickenteppich. Es ist
unglaublich. Der Markt regelt.
Verwirrend. Ja, wir sehen jetzt mal, was der Markt regelt. Also, ein Großteil der Amerikaner ist bis heute über den eigenen Arbeitgeber versichert. Das ist besonders bei Großunternehmen häufig der Fall. Und diese haben dann entweder einen Vertrag mit einer Versicherungsfirma, die bestimmte Leistungen anbietet, oder sie bezahlen die Krankheitsausgaben ihrer Beschäftigten selbst und versichern sich dann wiederum gegen besonders hohe Zahlungen. Ja, also da gibt es also hunderttausende Konstrukte. Und dann gibt es staatlicherseits zusätzlich noch Medicare und Medicaid. Diese Sozialprogramme kann man es gewissermaßen nennen. Ja, es sind so soziale Gesundheitsprogramme, die wurden 1965 aufgesetzt und dann so langsam sukzessive erweitert auf weitere Personengruppen. Ganz besonders profitieren Amerikaner über 65 Jahren. Und zwar ist es so, es gibt dann einfach so eine Art Medicare-Steuer, also wie so eine Steuer aufs Einkommen, aufs Erwerbseinkommen, die dann jeder zahlt. Und dafür hat man dann später auch das Recht auf Medicare. Vorausgesetzt, man hat mindestens 10 Jahre lang eingezahlt, was natürlich die meisten Erwerbstätigen dann haben. Dann von Medicaid, also das ist quasi der sozialere Teil. Davon profitieren arme Bürger, Kinder, Alleinerziehende. Und zusätzlich sind dann auch Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen in diesem Programm mit drinne. Und dieses gesamte System ist ein vollkommen absurder Flickenteppich. Es gibt unzählige Versicherer mit verschiedensten Versicherungsplänen. Oftmals können die Bürger nur zu bestimmten Ärzten bzw. in bestimmte Krankenhäuser gehen. Auch das ist ja in Deutschland kaum vorstellbar. Also man weiß ja einfach gut, ich kann zu fast jedem Arzt gehen und er ist ein Kassenarzt. Also die meisten Ärzte sind ja einfach Kassenärzte und das ist auch relativ transparent, wer das ist und wer nicht, sodass ich einfach sehr gut einschätzen kann, wenn ich irgendwas habe und ich bin irgendwo in einer anderen Stadt oder so, ja, da kann ich jetzt irgendwie bei Google kurz gucken, kann ich hingehen, perfekt, wird alles klappen, wird kein Problem sein, vorausgesetzt, ich habe die Versicherungskarte bei und selbst wenn nicht, kriegt man das auch irgendwie so gebacken. Das ist ja wirklich ein ganz gut organisiertes Gesundheitswesen, nichts dergleichen in den USA. Und auch die Qualität, die variiert natürlich enorm. Das hängt eigentlich, kann man schon sagen, vor allem vom Einkommen ab. Denn die Reichen, die haben natürlich eh eigene, besonders teure und gute Versicherungen. Also die sind dann meistens nicht über das Unternehmen versichert. Also die richtig, richtig Reichen. Normale Arbeiter bis Gutverdiener, die hängen dann am Erfolg und der Großzügigkeit des Unternehmens, in dem sie arbeiten. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Man hat auch viele Menschen, die quasi bei großen amerikanischen Champions gearbeitet haben, lange Zeit, die dadurch eigentlich so eine Art amerikanische Arbeiteraristokratie waren, dass sie damals noch sehr gute Gesundheitsversicherungen bekommen haben, die man heutzutage gar nicht mehr bekommt, wenn man in die Erwerbsarbeit geht. Also wer heute, weiß nicht, bei GM oder so anfängt zu arbeiten, der ist deutlich schlechter versichert als früher, würde ich jetzt mal schätzen. Gut, ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Das ist heutzutage bei den meisten so. Und dann ist es so, dass man auch selbst als Staatsangestellter am Erfolg der Region, in der man arbeitet, hängt. Ja, also selbst da gibt es eine große Divergenz.
Wer also auch nur versucht, sich einen oberflächlichen Blick über das Versicherungssystem zu verschaffen, der kann verrückt werden darüber, denn es gibt einfach so unendlich viele Konstrukte. Auch der sogenannte Affordable Care Act, also Obamacare genannt, hat daran wenig geändert. Zwar ist seit 2010 die Krankenversicherung verpflichtend, Privatbürger müssen sich versichern und private Versicherungen müssen auch Menschen mit Vorerkrankungen einen Minimalservice bieten. Dennoch sind viele Amerikaner stark unterversichert und 8% der Amerikaner sind gar nicht krankenversichert. 8%.
Bis heute, ja.
Wir sprechen ja von über 300 Millionen Menschen in diesem Land, also das ist schon ganz erheblich. Hier sehen wir die Unterschiede zur deutschen Krankenversicherung. Ja, mittlerweile ist die Versicherung verpflichtend, aber viele Amerikaner bevorzugen es dennoch, unversichert zu sein, weil die Strafen immer noch recht gering ausfallen und so hoffen sie, dass ihnen gesundheitlich nichts passiert. Das Wort bevorzugen ist natürlich hier eher euphemistisch gebraucht, denn sie machen das ja nicht alle aus Freude an der Freiheit, sondern oftmals aus blanker Armut.
Ja, und das ist ein System, das zwar wie das deutsche verpflichtend ist, aber sehr andere Ergebnisse produziert. 8% Unversicherte im Vergleich zu 0,1% in Deutschland, also Faktor 80, ja, ja. Der relative Anteil an der Bevölkerung, der gar nicht krankenversichert ist. Es gibt weiterhin heftige preisliche Diskriminierung im Gegensatz zu Deutschland. Also wer alt oder vorerkrankt ist, erhält schlechtere Leistungen und muss deutlich mehr zahlen. In Deutschland hingegen muss die Versicherung einen nehmen, darf einem nicht mehr aufbürden und muss einem das Gleiche geben wie jedem anderen. Wir sehen also, es ist deutlich marktwirtschaftlicher als hierzulande. Die Ungleichheit der ganzen Gesellschaft reproduziert sich im Gesundheitssystem auf eine ganz besonders perfide Weise. Wer wenig Geld hat und wer besonders dringend auf Hilfe angewiesen ist, kann sich die am wenigsten leisten.
Und dieses System ist immens teuer. Und es ist nicht gut. De facto ist es so aufgebläht und ineffizient, dass man sich die Augen reiben muss, wenn man diese Zahlen liest. Es macht knapp 17% des BIP aus, dieses System, das man dort gebaut hat, beziehungsweise das sich ja entwickelt hat durch Fahrtabhängigkeiten, durch viele kleine schlechte Entscheidungen, um das mal zu vergleichen. Auf Platz 2 der OECD-Staaten kommt die Schweiz mit 12,2%, also USA 17%, Schweiz 12,2%. Platz 3 die Bundesrepublik mit 11,2%. Im Schnitt kommen die OECD-Staaten auf knapp unter 9%. Damit geben die Amerikaner fast doppelt so viel aus, haben aber dennoch durchschnittliche bis schlechte Ergebnisse, was die Lebenserwartung oder Kindersterblichkeit angeht. Also sie bekommen keinen guten Service, obwohl sie wesentlich mehr Geld ausgeben. Versuchen wir das mal nochmal festzumachen an der Kindersterblichkeit. Letztere liegt in den USA bei 6,3 toten Kindern je 1000 Geburten. Und damit sind die USA knapp besser dran als die Ukraine, Rumänien, Andorra, Sri Lanka, Bahrain und der Libanon, wo ja die Menschen ein Vielfaches ärmer sind. Zum Vergleich hierzulande beträgt die Kindersterblichkeit 3,6 tote Kinder pro 1000 Geburten, ist also mehr als 40% geringer. Ein großer Teil des gezahlten Geldes landet in den USA, wo? In der Bürokratie. Und das ist ja die besondere Ironie bei der Sache. Angeblich soll die kapitalistische Konkurrenz ja Preise senken und weniger Bürokratie als der angeblich so papierstarke Staat produzieren. Das Gegenteil ist der Fall. Da das System viel komplizierter ist, produziert es eine schier unglaubliche Menge Bürokratie. Also wir haben ja schon mal über Bullshit-Jobs geredet. Da sind sie zu finden. Zwei bis dreimal so viel wie in anderen Staaten mit vergleichbar guten Gesundheitsleistungen. Auch sind Medikamente in den USA um ein Vielfaches teurer als in Europa. Was schlicht daran liegt, dass besonders die Republikaner die Interessen von Big Pharma schützen. Big Pharma ist ja jetzt das große Thema der Republikaner. Ja, interessanterweise, ja. Ne? Also J.D. Vance hat das ja bei Joe Rogan ganz ausführlich gesagt, dass die Linken würden ja gar nicht mehr gegen Big Pharma kämpfen. Sein Argument ist ja, weil die jetzt für Transrechte einstehen und das sei einfach nur, um Big Pharma Geld zu geben. Und er wäre gegen diese neue Liberalisierung, weil er ja gegen Big Pharma ist. Also so irre wird da diskutiert, das muss man sich mal vorstellen.
Naja, also wo Trump ein bisschen was gemacht hat, war ja tatsächlich die Medikamentenkosten. Aber auch da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es den Amerikanern unter Kamala Harris jetzt in der Folge etwas besser gegangen wäre.
Davon ist auszugehen. Jedenfalls sind die Republikaner dafür bekannt, Big Pharma zu schützen. Allerdings die Demokraten sind da auch wenig besser, muss man dann auch wieder sagen. Mhm. Man kann hier festhalten, Staat und Kapital sorgen im Verbund für besonders hohe Profite, was auf Kosten der lohnarbeitenden Bevölkerung geht. Allein dieses Kapitel könnte nochmal eine eigene Folge ergeben.
Ja, also alleine wie diese Gesundheits- oder diese Medikamentenkosten zustande kommen. Ich meine, das meinte Biden dann ja auch irgendwann so, wenn ich jetzt mit Ihnen in den Flieger steige und nach Europa fliege, da können wir mal in die Apotheke gehen, da kostet es ein Drittel so viel. Ja. Aber da kriegen die Amerikaner es nicht hin, Big Pharma irgendwie in die Knie zu zwingen, beziehungsweise das heißt, sie bekommen es nicht hin, diese Politiker wollen es nicht hinbekommen, das muss man ja wirklich so aktiv sagen. Und ich finde es wirklich sehr, sehr faszinierend. Also du hast es ja schon gesagt, man sagt immer, der Kapitalismus soll für Wettbewerb, also für niedrige Kosten und für wenig Bürokratie sorgen. Und wir sehen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Also man kann sich wirklich keinen Sozialismus vorstellen, der so ineffizient wäre, dass er diese Menge an Bürokratie produziert und so eine schlechte Gesundheitsversorgung produziert. Das ist ja was, wo sozialistische Staaten auch immer ziemlich gut tatsächlich drin waren, trotz der volkswirtschaftlichen Schwäche, dass sie tatsächlich oftmals ein sehr fortgeschrittenes Kranken- oder Gesundheitsniveau produziert haben und die Lebenserwartung erhöht haben und Kindersterblichkeit gesenkt haben und so weiter. Und
was ja in der Logik der Sache liegt, also wir haben ja auch schon mal so darüber geredet, wie kann man eigentlich Bürokratie verhindern, und dann habe ich mal gesagt, ja, man muss mehr mit Pauschalen arbeiten. Sobald man Spezialfälle herausarbeitet und spezielle Versicherungssysteme schafft, in denen tausende Anbieter sein können, baut man eine ungemein komplexe Struktur auf, die kann ja nur bürokratisch geregelt werden. Wie soll es sonst gehen? Am einfachsten sind pauschale Beträge und sind auch eben solche Abgaben, die für alle gelten. Und das bedeutet dann natürlich, dass man mit Ungerechtigkeiten leben muss. Also das bedeutet, wenn man das als ungerecht empfindet, das ist ja auch wieder so eine Frage, ja. Aber ich muss damit leben, dass jemand, der Stuntman ist und noch gerne in Skiurlaube fährt, denselben Beitrag zahlt wie ich. So, wenn ich aber sage, ich würde gerne wenn ich jetzt meinen speziellen Beitrag haben möchte, dann muss ich anfangen, dann muss ich am besten ein ganzes Büro nur für mich unterhalten, das errechnet, wie risikoavers ist Wolfgang M. Schmidt. So, und dann habe ich ein Monstrum geschaffen von Bürokratie, und genau das findet da statt.
Ja. Ja, klar. Und Gerechtigkeit ist ja so ein Begriff, der ist natürlich sehr flexibel auslegbar. Aber
Ja.
wenn man sich wirklich mal in Gerechtigkeitsdiskurse einmischen will, ist es ja schon lustig, dass man die ganze Zeit dann diese Diskurse führt in den USA, dass man sagt, ja, aber genau, was ist denn dann mit den, was weiß ich, Welfare Queens oder sonst was, die so viel rauchen und so fett essen und dann sollen die einen genauso niedrigen Beitrag zahlen wie ich oder einen genauso hohen, dass man solche Unsinnsdebatten führt, während die Ungerechtigkeiten, wenn man diesen Begriff mal in den Mund nehmen möchte, die sich sonst aus diesem System ergeben, so eklatant sind. Und es ist ja nicht nur ungerecht, es ist einfach schlecht. Also würde man sagen, ja, es ist das beste Gesundheitssystem der Welt, aber die Reichen sind trotzdem besonders privilegiert. Das wäre ja noch das eine, aber es ist wirklich einfach richtig schlecht. Also dafür, wie viel Geld da reingepumpt wird. In diesem Verhältnis muss man das ja sehen. Es ist ein mittelmäßiges Gesundheitssystem, wo
Ja.
immens viel Geld reingepumpt wird. Und das
Ja.
ist ganz verrückt. Es ist definitiv nicht möglich, dass ein Sozialismus so viel Missmanagement und Bürokratie produziert. Also alleine, dass jedes Mal, wenn jemand da quasi in die Notaufnahme kommt, dass da erstmal einer ist, der bekommt die Social Security Number von einem und dann guckt er sich erstmal an, kann ich hier überhaupt behandelt werden? Was kommen für Kosten auf mich zu, wenn meine Versicherung das nicht übernimmt? Ach, hier haben wir übrigens noch die Möglichkeit, dass sie das in Raten abstottern. Also was das alles an Bürokratie produziert, das sind wirklich Fouffre, würde Marx sagen, der kapitalistischen Produktionsweise, die man sich gar nicht ausmalen kann.
Ja, und nochmal muss man auch deutlich machen, wir sind hier im Reich der Statistik und eine Statistik kommt dann ins Spiel, wenn wir uns in einer Gesellschaft befinden und nicht ganz alleine mit uns sind. Und dann kann man jetzt natürlich mit der Statistik so umgehen, wie das dann auch ein Friedrich Merz tut und guckt sich an, wie viele Leute, die viel Zucker zu sich nehmen, dann mehr krank sind, chronische Krankheiten bekommen. Andererseits ist ja ganz viel von solchen Statistiken nicht abgedeckt, was aber auch für Krankenversicherung wichtig ist. Also man kann ja komplett gesund leben und bekommt irgendeinen Tumor, irgendeine recht seltene Krankheit und kostet plötzlich die Versicherung 1,5 Millionen Euro, weil die Operationen und die Medikamente so teuer sind. Und da hat dann auch das Müsli-Essen nicht geholfen. Und das ist einfach etwas, was man akzeptieren muss, dass der Mensch ungeheuer komplex als Individuum schon ist. Und wenn man diese Individuen alle zusammenpackt, dann kommt man nicht dahin, dass man da eine Gerechtigkeit in dem sehr simplen Sinne herstellen kann.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass wir vorhin versucht haben, so ein bisschen herauszustellen, was macht eigentlich ein Versicherungswesen aus? Und ich glaube, nach dem, was wir bis jetzt entwickelt haben, kann man schon sagen, es ist eigentlich gar kein richtiges Versicherungswesen, weil eine
Ja.
Versicherung soll ja Sicherheit bieten, wie der Name schon sagt. Die soll dafür sorgen, dass Menschen nicht in finanzielle Schieflagen oder sogar in die Insolvenz geraten. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir lesen mal einen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt hier vor, der ist von 2009, also kurz vor der Einführung von Obamacare. Aber ich glaube, man kann sehr sicher sein, an dem, was wir jetzt zu lesen bekommen, wird sich trotz des Affordable Care Acts wenig geändert haben. Und zwar stand damals dort zu lesen, betroffen von den Fehlern des Systems sind vor allem Menschen aus der unteren Mittelklasse und der oberen Unterklasse, gering verdienende Taxifahrer, mittellose junge Erwachsene, Lehrer an kleinen Privatschulen, Schuhverkäufer oder Familien, in denen es nur ein Einkommen gibt. Der Weg aus den Gesundheitsschulden ist für sie lang, wenn er denn überhaupt gelingt. Laut einer aktuellen Studie der Harvard-Universität sind Gesundheitskosten in den USA die häufigste Ursache für Privatinsolvenzen. Sie machen 60% aus. Dabei belegt die Studie auch, dass es amerikanische Mittelschichtfamilien besonders trifft. 75% der insolventen Familien waren krankenversichert, konnten aber die Behandlungskosten aufgrund der vielen Lücken im Versicherungssystem nicht tragen. Also die waren dann unterversichert.
Und da haben wir ja auch in Deutschland doch das System, das zwar auch manche Vorsorgen, die vielleicht wichtig wären oder Untersuchungen, die praktischer wären, statt das, was von der Kasse abgedeckt wird, dass das aber doch, also dass da extra bezahlt werden muss, dass aber doch im Ganzen die Versorgung gewährleistet ist und man nicht sagt, ja, hier ist noch eine Rechnung für 60.000 Euro, zahlen Sie die mal schnell. Also klar, man wird seine Zahnreinigung selbst zahlen müssen oder so, solche Dinge. Kann man auch drüber reden, ob man sowas ausweiten müsste eigentlich. Aber wir haben nicht diese Horrorrechnungen, wenn jemand beispielsweise an Krebs erkrankt oder so. Die Ärmsten bekommen ja dann in den USA immerhin Medicaid. Der Rest der Gesellschaft ist aber in permanenter Verschuldungsgefahr. Und das liegt daran, dass sie oftmals, ohne es zu wissen, unterversichert sind. Wenn Sie mit einem Problem im Krankenhaus ankommen, dann kann es ja sein, dass Sie dort erst erfahren, welche wirklichen Kosten trotz Versicherung auf Sie zukommen und auf einmal haben Sie Zehntausende Dollar Schulden. Oft genehmigen Versicherungen notwendige Operationen nicht oder Sie stellen im Nachhinein fest, dass ja auch 2 statt 3 Übernachtungen im Krankenhaus zur Genesung gereicht hätten, weshalb der Versicherte die letzte Nacht dann doch bitte selbst bezahlen soll. Das kann dann gut auch 4-stellig kosten. Und damit sind wir wieder bei unserem aktuellen Fall. Die sind ja, United Health ist ja dafür bekannt, ganz viel abzulehnen, zu verschleppen, nicht zu genehmigen.
Ja, da ist die Menschenfreundlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise, der freiheitlichen Produktionsweise, die können wir hier wunderbar ablesen, Wolfgang. Kommen wir doch zurück zu diesem Mord. Wir haben es vorhin schon gesagt, auf den Patronen stand Delay, Deny, Depose. Und das ist ein Slogan quasi, der erinnert an den Titel eines Buches über betrügerische Versicherungen. 2010, das schrieb der Rechtsprofessor Jay Feinman, ein Buch mit dem Titel Delay, Deny, Defend. Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It. Und dieses Motto, Delay, Deny, Defend, also verzögern, ablehnen und verteidigen, das erklärt Feinman in diesem Buch wie folgt. Und darauf bezieht sich dieser Mörder. Eine Versicherung funktioniert nicht, wenn die Versicherungsgesellschaft die Bedingungen der Police und ihr Sicherheitsversprechen nicht einhält, indem sie eine Strategie verfolgt, die als verzögern, leugnen, verteidigen bekannt geworden ist. Das Unternehmen verzögert die Zahlung eines Anspruchs, lehnt einen berechtigten Anspruch ganz oder teilweise ab oder verteidigt aggressiv einen Rechtsstreit, den der Versicherungsnehmer führen muss, um das zu bekommen, was ihm rechtmäßig zusteht. Wenn eine Versicherung nicht funktioniert, sind die Folgen schwerwiegender als bei anderen Unternehmen, die ihre Versprechen nicht einhalten. Wenn ein Hausbesitzer jemanden beauftragt, sein Haus zu streichen, und der Maler nicht kommt, kann der Hausbesitzer sein Geld nehmen und einen anderen beauftragen. Wenn sich die Versicherungsgesellschaft weigert, einen Schaden zu bezahlen, ist es zu spät, eine andere Police abzuschließen. Keine Gesellschaft wird eine Police ausstellen, die für einen bereits eingetretenen Brandschaden aufkommt.
Brian Thompsons Mörder, der übrigens recht gesund gelebt oder gesund zu leben scheint, wie man den Fotos entnehmen kann, der könnte von solchen Methoden betroffen gewesen sein. Zumindest ist das sehr häufig der Fall in den USA. T-Online berichtete vor wenigen Tagen, United Health soll von diesem System nicht nur profitieren, sondern es bis an die Spitze getrieben haben. Aktuell läuft ein Gerichtsverfahren gegen mehrere Versicherer, darunter United Health. Die Kläger erheben den Vorwurf, United habe sich in den vergangenen Jahren eine künstliche Intelligenz eingekauft, die über die Anträge der Patienten entschieden habe. Die KI soll eine Fehlerquote von 90% haben. Das soll das Unternehmen angeblich gewusst und doch die KI trotzdem weiter genutzt haben, weil sie profitabel gewesen sei. Die Ablehnungsquote schoss nach oben und damit sanken die Kosten für United Health. Die Anklage wirft die Versicherung vor, auch zulässige Anträge abzulehnen, in dem Wissen, dass sich statistisch nur 2 von 1000 Versicherten gegen die Ablehnung wehren. Kläger sind Familien zweier Patienten, deren Anträge auf Altenheimaufenthalte United Health abgelehnt hatte. Die Patienten sind inzwischen verstorben. Wir haben hier, wenn man so möchte, auch den ersten KI-Mord, also nicht einen Mord ausgeführt durch die KI, sondern die KI scheint hier ein wichtiges Motiv zu sein. Und es zeigt ja auch nochmal sehr gut, wir reden jetzt hier über eine Person erschießt eine andere und wir haben zugleich so ein System, das gewuchert und gewachsen ist und man weiß gar nicht, wo man da am Ende bei rausgekommen ist und hat zwar jetzt noch so einen CEO an der Spitze, aber das Unternehmen delegiert quasi auch schon die Entscheidungen an eine Artificial Intelligence, die Entscheidungen treffen soll, die aber so programmiert ist, also wiederum von Menschen, dass das besonders gut für das Unternehmen ausgeht. Das heißt, hohe Renditen erwirtschaftet werden, das heißt, wenig Menschen geholfen wird.
Ja, das ist eine Steigerung der Produktivkräfte, die sehr interessant ist. Ne? Also erstens wird Arbeitskraft ersetzt, das macht es unglaublich viel billiger. dann hat diese KI eine Fehlerquote von 90% und stellt mit dieser Fehlerquote von 90% Leuten quasi Ablehnungen aus, obwohl die eigentlich das Recht hätten auf die, also auf etwas, was ihnen zusteht. Ja, die sagt also, nee, kriegt ihr nicht. Und weil ja eh nur 2% der Leute klagen, weil die Angst haben, dass sie zusätzlich zu Gesundheitskosten dann auch noch Gerichtskosten auf sich nehmen müssen, machen diese Unternehmen einen riesen Reibach. Ja, sie sparen sich Arbeitnehmer, sie sparen sich Gerichtskosten, sie sparen sich auszuzahlende Policen. Es ist wirklich unglaublich. Und ich finde, es zeigt auch nochmal so schön, was für einen Effizienzbegriff Ökonomen haben. Ja, also Ökonomen sagen ja, der Kapitalismus ist eine besonders effiziente Produktionsweise. Und hier sehen wir, worin diese Effizienz besteht. Die besteht darin, die Profite zu erhöhen. Beispielsweise, indem man Mitarbeiter entlässt, auf diese Weise Gerichtskosten spart und halt Leute sterben lässt. Zehntausendfach sterben lässt. Also man hat ja immer diese ganzen Foundations for the Victim of Communism oder sonst was. Wäre sicherlich interessant, falls man irgendwann mal berechnen könnte, was eigentlich so die Victims of Capitalism allein in den USA im Gesundheitssystem waren. Und also wir haben es ja schon gesagt, es ist von vorne bis hinten eine tödliche Zumutung für die Amerikaner, wie dieses Gesundheitssystem überhaupt funktioniert. Ja, also das ist so oder so, selbst wenn alles legal ablaufen würde, eine tödliche Zumutung. Und darüber hinaus gehen die Versicherungsfirmen so weit, dass sie berechtigte Ansprüche, also oftmals sind die Leute eh unterversichert, aber selbst wenn die Leute berechtigterweise etwas in Anspruch nehmen könnten, wird es abgelehnt und es sterben abertausende US-Amerikaner daran pro Jahr. Und das erklärt dann auch, warum das Internet so hämisch auf den Mord reagierte. Ganz viele normale Amerikaner, die sicherlich keine übermäßigen Freunde politischer Gewalt sind, die haben Angehörige verloren oder sie leiden selbst unter der kapitalistischen Organisation des Gesundheitswesens. Bertolt Brecht, der schrieb ja bekanntlich einst, was ist der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Und genau so argumentieren auch viele Amerikaner im Netz. Also für sie handelt es sich um eine Eruption der Gewalt, die auf ein mindestens ebenso gewalttätiges Versicherungssystem antwortet.
Und da hilft es ja nochmal zu unterscheiden zwischen struktureller und subjektiver Gewalt. Subjektive Gewalt ist das, was wir hier sofort erkennen. Ein Mann schießt auf einen anderen und die Medien sind voll davon und wir kennen die übliche Rezeptionshaltung, die jetzt von den Leuten im Netz unterlaufen wird. Strukturelle Gewalt ist aber das, was wir jetzt sehr ausführlich gezeigt haben, nämlich dass man eine KI nimmt, die einfach Leute selektiert, die den Profit schmälern könnten, die aber trotzdem Hilfe benötigten. Ein Versicherungssystem, das nur denen helfen kann, die wirklich Geld hat, das ein unglaubliches Geschäftsmodell ist mit einem wahnsinnigen BIP-Anteil von 17%. Und zugleich hat man dort eine Gesellschaft, in der Menschen ja zum Sterben gebracht werden. Man könnte jetzt fragen, werden sie ermordet durch strukturelle Gewalt? Und vielleicht kommen wir mit einem anderen Begriff da nochmal weiter, nämlich mit der unterlassenen Hilfeleistung. Das ist ja auch eine Straftat. Ich muss Menschen, wenn da jemand auf der Straße liegt und um Hilfe bittet, muss ich helfen, kann den nicht verrecken lassen. Habe ich eine Garantstellung, also bin ich noch Erziehungsberechtigter oder sonst irgendwie mit der Person verbunden, zum Beispiel als Unternehmer meinen Angestellten gegenüber, so habe ich nochmal eine besondere Hilfeleistung zu erbringen und werde dann entsprechend, wenn ich sie nicht leiste, auch sehr stark bestraft. Also wenn wir mal in dieser Kategorie darüber denken, dann müssen wir eigentlich sehen, dass man hier strukturelle unterlassene Hilfeleistung bis hin, ich würde nicht davor zurückschauen, bis hin wirklich zu einer Art mörderischem System aufgebaut hat, zur Mehrung des Kapitals. Das ist die strukturelle Gewalt, die wir da jetzt sehen. Und interessant ist, dass man es geschafft hat, dass diese strukturelle Gewalt weitgehend legal ausgeübt werden kann. Jetzt gibt es da mal diesen Prozess, ein paar Leute klagen und man wird sehen, was dabei herauskommt. Aber im Ganzen ist das System eines, das geprägt ist von dieser strukturellen Gewalt, die aber durch politische Entscheidungen zu einer legalen Gewalt geworden ist, während die subjektive Gewalt natürlich direkt geahndet wird. Also wir können es ja mal umdrehen, wenn du als CEO so eine KI nimmst, dann wird dir wenig passieren. Ja. Wenn du als CEO an der Straße an einem verblutenden Kind vorbeiläufst und sagst, interessiert mich nicht, dann bist du morgen vor Gericht. Und das ist der interessante Unterschied.
Ja, und das, was ich so bemerkenswert finde, ist ja, für dich und für mich ist es ja so eine Diskussion, wir haben die ja schon auch durchaus im Podcast vor einigen Jahren schon mal gehabt, genau über dieses Thema strukturelle Gewalt versus, wenn man jetzt wirklich so einen ganz direkten Mord hat. Und das Bemerkenswerte ist, wie normalisiert dieser Talking Point wurde in den letzten Tagen in den USA. Also man hat beispielsweise Taylor Lorenz, die werden jetzt vielleicht viele nicht kennen, aber das ist eine der wichtigsten Social Media Journalistinnen der USA. Hat ganz klar offen so gesagt, ja, ich finde jetzt auch politische Gewalt nicht so gut, aber ja, übermäßig traurig bin ich jetzt auch nicht drüber.
Und Yolanda die hat dann Will, gleich das auf die strukturelle Gewalt oder ich weiß nicht, wie sie das genannt hat, aber sie hat dann auch sehr genau darauf abgezielt, dass jetzt darüber gesprochen werden muss, was da eigentlich los ist in diesem Versicherungskonzern.
Ja, also sie hat zum Abschluss eines Interviews ziemlich wortwörtlich gesagt, ja, das ist jetzt ein Mord, der gehört sich in der Tat nicht, aber diese Leute betreiben ja tausendfachen Mord, hat die gesagt. Wir haben in dem T-Online-Artikel, den wir vorhin zitiert hatten, da wird auch zum Beispiel eine Ethikprofessorin aus Missouri zitiert, die auch sehr ähnlich argumentiert hat tatsächlich. Also die auch so eigentlich sagt, ja, gehört sich nicht, aber man ist jetzt auch nicht übermäßig traurig. Das ist ja unglaublich, dass man solche Äußerungen quasi in der Öffentlichkeit hat. Das ist auch, glaube ich, für Deutsche unvorstellbar. Also wenn in Deutschland irgendeine Form von, ich sag mal, ja, Zustimmung zu Gewalt äußert, dann ist man sofort raus aus dem Diskurs. Und ich glaube, da merkt man, wie viel brutaler die Verhältnisse für die Menschen in den USA sind, dass solche Äußerungen dann auch tatsächlich akzeptiert werden, dass also wirklich man das auch öffentlich so sagen kann. Das ist ja in Deutschland unvorstellbar.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich als Phänomen hochinteressant, weil es zeigt, wie sehr die Menschen zu leiden haben, wie groß diese Wut ist. Und sie wissen wahrscheinlich auch, es wird wenig besser werden. Jetzt kommt Donald Trump, er kommt erneut an die Macht und er ist zwar daran gescheitert, Obamacare abzuschaffen, aber es ist gut möglich, dass er, naja, jetzt wieder versucht, an die Versicherung weiter ranzugehen, insofern als Menschen dann noch schlechter versichert werden. Wahrscheinlich will er Medicaid um 35% schröpfen, also die Hilfe für die Ärmsten und noch mal mindern. Und Versicherungspolicen für alte Menschen könnten bis zu 5-mal höher werden als für junge Menschen. Und seit Obama ist nur ein 3-facher Preisaufschlag erlaubt. Also da kann man sich darauf einstellen, das wird nicht angenehmer werden. Das war es jedenfalls für heute. Wir werden uns in Zukunft noch genauer damit auseinandersetzen, was passiert, wenn Gesundheit zur Ware wird und wie dieses System in Deutschland aufgebaut ist. Denn auch hier gibt es Missstände, die man sicherlich nicht verharmlosen sollte, bloß weil es in den USA noch schlimmer ist. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!